Ja, das ist ein Novum, diese internationale Gesellschaft und nun noch ein Holländer. Ich wohne aber ganz hier in der Nähe in Herborn-Seelbach. Für mich ist das demnach ein klein bisschen ein Heimspiel, aber doch bin ich doch immer wieder auch Gast, auch in diesen Foren. Also wir, meine Frau Elke und ich, halten Vorträge zu dieser ganzen Thematik Buddhismus, Esoterik und Christentum. Und wie schon angekündigt, ist es so, dass wir persönlich da drin gesteckt haben. Ich war tibetischer Buddhist, Elke war Esoterikerin. Und wir sind dann völlig unerwartet auf den Weg des Christentums gekommen. Das heißt, dass wenn ich heute über die Ziele des New Age spreche, dann spreche ich auch über einen Teil meines Lebens. Denn damals war ich ausgerichtet auf diese Ziele. Und damals war mir das eben total wichtig und ich habe damit Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung, die saß, das war etwas, was beeindruckend war. Das sollen wir nicht unterschätzen. Es ist nicht so, dass man irgendwie alle dahin lebt und dann den Teufel praktisch anbetet. Nein, das sind ganz schöne, sanfte, weiche Erfahrungen dabei und man meint, auf einen guten Weg, auf einen göttlichen Weg zu sein. Ich steige einfach ein, denn ja, eine Stunde für die Ziele ist ja nicht viel und ich habe einiges jetzt auch darüber zu sagen und auch, weil es eine biblische Prophetiekonferenz ist, einzuordnen im biblischen Kontext. Erstmal die Frage, was ist denn New Age? Neues Zeitalter bedeutet es natürlich, worin eine Bewusstseinsveränderung des Menschen und eine Erneuerung der Erde stattfinden soll. Eben in diesem neuen Zeitalter. Um 2000, da wo eigentlich dieses Zeitalter anfangen sollte, war diesem Begriff New Age aus der Mode geraten, auf jeden Fall hier in Deutschland. Synonym mit diesem Begriff New Age ist auch wohl der astrologisch begründete Begriff Wassermann-Zeitalter. Nun, das geht darauf hin zurück, dass man Wahrnehmungen aus der Astrologie zusammengefügt hatte und einen bestimmten Punkt, den sogenannten Frühlingspunkt, wahrgenommen hat. Diesen Punkt soll um etwa jede 2000 Jahre in einem anderen Sternbild verschieben. In etwa von 0 bis 2000 stand diesen Frühlingspunkt im Sternzeichen der Fische. Und die Esoteriker oder New Ager behaupteten, es waren eben die Christen gewesen, die diesen Zeitalter am meisten prägten. Mit ihnen war es auch ein Zeitalter der Gewalt. Nun in etwa um 2000 sollen nicht mehr die Fische, sondern den Wassermann eben diesen neuen Zeitalter prägen und mit diesem Zeitalter eben Esoteriker. Und sie werden von dieser Welt ein Friedenszeitalter machen. Wunderbar, wie es sich anhört. Es ist nicht ganz so weit, also wir haben noch ein bisschen Zeit, so glauben sie. Sie sind allen guten Mutes. Es geht also um bestimmte Zeitpunkte. Diesen heutigen Zeitpunkt, Aquarius, diesen wunderbare Zeitpunkt dient dazu, dass die Menschheit ein neues Bewusstsein gewinnen soll. In diesem Musical Hair wurde das besungen. Da wird auch klar, dass es auf Astrologie zurückgeht. Da heißt es zu Anfang dieses Songs, wenn der Mond im siebten Haus ist und Jupiter mit Mars in Konjunktion steht, dann wird Frieden auf Erden herrschen, dank dem Wassermann. Also diesem Wassermann Sternzeichen wird wie eine Gottheit verehrt. In der Bibel finden wir Zeitpunkte beschrieben, natürlich ganz zentral den Zeitpunkt der Geburt Jesu. Da schreibt Paulus Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, aus Gottes Sicht, sandte eben Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit wir die Gotteskindschaft empfingen. Viele sagen, das ist alt, das ist verstaubt, vor 2000 Jahren fand das statt und ahnen nicht, dass das jetzt aktuell werden kann, wenn Jesus Christus, der jetzt noch immer lebt, zwar nicht sichtbar für uns, aber doch zugänglich, wenn er zu uns kommt und wir durch ihn auch heute Gottes Kindschaft empfangen, dann wird genau das aktuell. Aber die meisten Menschen betrachten eben das Christentum als alt und verstaubt. Nun, die Bibel beschreibt über Zeiten, die Zeit eben nachdem Gott seinen Sohn sandte, wird auch wohl genannt die Zeit der Gnade oder die Zeit der Gemeinde von Juden und Heiden zusammen. Oder auch wohl Endzeit. Und wir können uns fragen, es ist ja schon 2000 Jahre zurück, dass diese Endzeit anfing, ob wir gegen das Ende dieser Endzeit nun leben. Letzte Woche war ein Jude aus Israel da und hat ein bisschen berichtet, wie eben die Welt auch da in Israel aussieht und die Kriegsführung, all die Dinge, die da ausgehen. Er hat ein Vers zitiert, Jesaja 46, Abvers 9, und das hat mich wirklich gepackt. Da heißt es, es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Altes her, was noch nicht geschehen ist. Man kann das ja mehrfach deuten, einfach wäre es zu sagen, dass Gott ja von Anfang an eigentlich das schon sagte, was am Ende geschehen wird, dass Gott alles vorausgesagt hat, aber das, was das Ende angeht, er schon ganz in Anfang verkündigte, buchstäblich. Das heißt, damals, als diese Welt anfing, das heißt auch diese gefallene Welt. Und das fing an wie diese Geschichte, wo Eva eben mit der Schlange sprach. Ich möchte das kurz zitieren. In 1. Mose 3, Vers 4, da sagt die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Nun, das war der Anfang dieser gefallenen Welt. Dadurch kam es dazu. So, genau so wurde Eva verführt, damit sie von dem verbotenen Frucht aß und hinausgeworfen wurde aus dem Paradies, weg von dem Zugang zu dem Baum des Lebens und nun in diese vergängliche, gefallene Welt leben musste. Und da leben wir alle. Nun, diese Aussagen der Schlange sind in unserer jetzigen Endzeit eigentlich wieder sehr aktuell. Denn wir können natürlich alle nach so langer Zeit wissen, dass wir alle sterben müssen. Aber es gibt Ansätze, wo man das ein bisschen umgehen kann und auch soll. Zum Beispiel ein Ansatz der Reinkarnation. Meistens im Fernosten so geglaubt, dass man eben nach dem Leben ein neues Leben anfangen kann. Manche glauben, dass es eine Seele gibt, die dann wandert in einem anderen Körper. Buddhisten glauben, dass es gar keine Seele gibt, dass es irgendwie Karma ist, was dann weitergehen wird im nächsten Leben. Aber irgendetwas geht weiter. Und man könne praktisch durch die Kreislaufe der Reinkarnationen sich selbst emporarbeiten. Nun, die Angebote, die hier die Schlange macht, die sind alle spiritueller Art. Das macht vielleicht ja das nächste Angebot noch deutlicher. Es geht um ein himmlisches Buffet. Das heißt, es geht um Dinge, die man normalerweise nicht sehen kann. Bei dem nächsten Angebot der Schlange, eure Augen werden aufgetan werden, wird das noch klarer. Denn nachdem Gott die Menschen gemacht hat, da hieß es, er hat ja alles gemacht, die Erde und dann alles, was drauf war, am Ende die Menschen und dann sagte Gott, und siehe, es ist sehr gut. Das heißt, Eva war gut gemacht, sie brauchte keine Brille. Sie hatte gute Augen und sie konnte alles sehen, was sie sehen musste, eben in dieser Welt. Das war ausreichend, denn Gott wollte nicht, dass sie weitersehen würde. Das heißt, diese Aussage in seiner verführerischen Art macht nur Sinn, wenn wir die Augen geöffnet bekommen für irgendwelchen spirituellen, normalerweise unsichtbaren Dingen. Das genau war die Verführung. Man kann auch buchstäblich das Wort Esoterik dahinter setzen. Denn hier geht es wirklich um etwas, was man normalerweise nicht sehen kann, was man ja vielleicht anzapfen kann, wo man Erfahrungen damit machen kann. Es geht um spirituelle Dinge. Ich will das Wort Esoterik noch etwas mehr deuten, denn hier in Deutschland ist das Wort Esoterik viel bekannter als das Wort New Age. Man kann es auch unterschiedlich deuten. Zunächst mal ist das Wort Esoterik ja darauf hingerichtet, dass es eine Lehre ist, die nur einem begrenzten oder inneren Personenkreis zugänglich ist. Das heißt, ein inneren Kreis. Nur für Eingeweihte können bestimmte, normalerweise unsichtbare Phänomene wahrnehmen und erfahren. So ist das in alten Kulten schon immer gewesen, von heidnischen Religionen. Zum Beispiel bei den Ägyptern, den Babyloniern, den Azteken, den Kelten. Aber auch in Tantra-Buddhismus oder Tantra-Hinduismus. Ich war damals Tantra-Buddhist und wurde eingeweiht durch Lamas, das heißt Lehrmeister wie der Dalai Lama, in diese höhere Praktiken. Und wenn der Dalai Lama jetzt hier auftreten würde, dann würde er hier nicht stehen, dann würde er hier auf diesem Kanzel sitzen, in Meditationshaltung. Ich war bei solchen Veranstaltungen. Das sind die Gurus und da geht was von ihnen aus. Die Menschen sind deswegen gerne da, weil eine Ausstrahlung, eine Energie von diesen Menschen ausgeht. Und sie erfahren das dann und werden eingeweiht in Dinge, die man normalerweise nicht erfährt. Oder auch in geheimen Lehren der Freimaurer, Rosenkreuzer, Anthroposophen, da gibt es alles, in all diesen Lehren, Esoterisches, Geheimes, Verborgenes. Nun zweitens, was ist Esoterik nun eigentlich? Nun, hier sagt man, es ist ein innerer spiritueller Erkenntnisweg, in etwas synonym mit Mystik, ist ausgerichtet auf ein höheres, absolutes Wissen. Das ist Esoterik im Kern. Es geht um etwas Höheres, etwas Letztendliches, etwas Göttliches, auch wiederum etwas, was man normalerweise nicht sehen kann. Nun, diese Lehren wurden ja schon im letzten Jahrhundert von Helena Blavatsky, der Gründerin der Theosophischen Gesellschaft, weitergegeben. Sie hat eben damit diese New Age-Bewegung begründet, oder auch von Alice Bailey. Dadurch, durch diese beiden Menschen, wurde diese New Age-Bewegung stückweit schon eingeläutet. Esoterik von Wortbedeutung kommt aus dem Griechischen, von Esoterikos, und das bedeutet schlicht innen, verborgen oder geheim. Es geht, wie schon gesagt, um ein verborgenes Wissen. Und dieses Wissen kann einerseits tief versteckt in den Menschen sein, aber es kann auch im Kosmos sein, irgendwo ganz oben, in der sichtbaren sowie auch in der unsichtbaren Welt. Nun, das ist esoterisch von Kern her. Es geht um etwas ganz Tiefes oder Hohes, etwas Göttliches. Aber nun kommen wir auf eine saloppere Bedeutung von Esoterik. Der Begriff wird auch für ein breites Spektrum spiritueller und okkulter Lehren, Praktiken und Gegenständen gebraucht. Das ist vielleicht allgemein gängig. Und diese Gegenstände können Räucherstäbchen, Kräuter sein, Amulette, Talismane, Schmuck, Voodoo-Puppen, Aromaduftkugeln, ätherische Öle, Liebeszauber, Engelfiguren, Traumfänger, Duftlampen, Hexen, Utensilien. All diese Dinge fallen ja so in etwa unter diesem Bereich Esoterik. Und das ist bunt, vielgefächert. Auch diese Dame, ich habe sie jetzt etwas abgedeckt, dass man sie nicht erkennt. Sie kommt auch wirklich nicht von hier. Aber sie bietet eine ganze Menge Dinge an. Alles, ja, um sich wohlzufühlen, aber auch um eine Bewusstseinserweiterung zu erfahren. Oder wie mit Talismänner, hier so ein Tibet-Amulett, was langes Leben geben könne, wenn man sich umhängt. Oder auch so ein Pentagramm. Dieses Zeichen würde Energie und magische Kräfte verleihen und ermöglicht Beschwörung übernatürlicher Mächte und beschützt vor Angriffe jeder Art. Nun, wenn man das so hört, denkt man, okay, probiere ich mal aus. Kann ja nichts Böses tun. Und man hat, wenn man sich daran gibt, den Eindruck, es wirkt vielleicht sogar. Esoterik ist eine Art Regenschirmbegriff. Das heißt, unter diesem Begriff fallen sehr viele unterschiedliche Strömungen nun auch zusammen. Vor allen Dingen werden aus den unterschiedlichsten Religionen auch gerade die spirituelle Richtungen herausgeholt. Zum Beispiel sogar aus dem Islam, da gibt es den Bereich des Sufismus. Aus dem Judentum, die Kabbala. Dann natürlich aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus, aus den Naturreligionen und Schamanismus. Alles wird zusammengefasst. Dann auch aus dem Christentum, da werden vor allen Dingen die alten Mystiker zitiert. All das fasst man unter diesem Begriff Esoterik zusammen. Nun, ich habe schon gesagt, dass die Schlange Eva gerade mit diesen Angeboten verführte und sagte, eure Augen werden aufgetan werden für normalerweise unsichtbare Phänomene. Und dann sagte sie, ihr werdet sein wie Gott. Nun, das ist ganz zentral. Man kann auch das Wort Pantheismus dahinter denken. Pan ist alles, Theos ist Gott. Gott eben in allen Dingen. Gott ist gerade in der Schöpfung, in der Sonne, in den Sternen und in der Erde. Überall ist Gott drin. Alles in allem ist alles. Und dann gibt es verschiedene Ansätze, wie das Göttliche in einem gesucht und erfahren wird. Dann auch letzte Angebot der Schlange, ihr werdet Gutes und Böses erkennen. Nun, wenn man Gutes und Böses erkennt und dann praktisch ein Ausgleich zu Gutem und Bösen sucht und relativiert. Weil wenn man es erkennt, dann kann man sich einerseits darauf einlassen, vielleicht nur das Gute tun zu wollen. Aber allgemein im spirituellen Sinne geht es hier um Relativismus. Das Gute und das Böse fließt ineinander zusammen. Wir müssen das in Harmonie zueinander ganz tief erfahren und erfassen. Im Buddhismus wird das ganz extrem auch gelebt. Vor mehreren Jahren sprach der Dalai Lama auf dem Kirchentag in Berlin. Und da kamen 20.000 Menschen zusammen. Als er reinkam, stand jeder auf und applaudierte. Ich war auch dabei, ich habe das dann auch wahrgenommen. Ich bin sitzen geblieben. Ich musste mich richtig zwingen. Es war wie ein magisches Geschehen. Alle standen auf und applaudierten. Ich habe dann gefragt an meinen Nachbar, warum sind Sie dann aufgestanden? Ja, er sagt, ich habe Respekt vor so einen interessanten Ausländer. Dachte ich auch, interessant. So einen Respekt habe ich noch nicht erlebt. Aber es geht natürlich um viel mehr als nur der äußere Gestalt. Es geht um eine Wirkung. Und das Interessante ist genau diese Wirkung. Und die wird gespürt bei dem Dalai Lama. Und seine Hauptbotschaft war eben, alles ist relativ. Und das meinte er absolut. Alles ist relativ. Es gibt keinen absoluten Maßstab in dieser Welt. Wir müssen durch Reinkarnationen aufsteigen zu etwas, was dann weit weg ist, in der transzendenten Welt der Erleuchtung. Interessant, wir haben diese Stelle in Jesaja gelesen, wo es heißt, dass Gott ja von Anfang her das Ende deutet oder verkündigt. Jesaja 46, Vers 10, da geht es weiter, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Und dann Vers 11a, der ich den Raubvogel rufe von Osten her, aufs fernem Land den Mann meines Ratschlusses. Ups, habe ich gedacht. Natürlich bedeutet das in dieser Stelle, dass hier
das der König von Babel angedeutet ist. Das ist die erste Bedeutung. Aber die Propheten gehen häufig über das hinaus und deuten auch schon auf weiter fortgeschrittene Zeiten. Und es könnte sein, dass hier auch unsere Zeit angedeutet ist, wo Gott nun tatsächlich aus dem fernen Osten Menschen sendet, um hier Wirkungen zu tun. Vielen hier im Westen sind gerade aus dem Fernosten eingestellt und erwarten vieles, gerade was Spiritualität angeht. Und wie ich schon versucht klar zu machen, war es auch so, dass die Schlange eben ganz genau diese fernöstliche Art der Spiritualität ansprach. Möchten nun die Ziele des neuen Zeitalters mal einzeln noch formulieren. Es sind, man könnte sagen, bestimmte Dinge, die eigentlich in vielen Büchern vorkommen. Die Esoterik oder New Age-Bewegung hat nicht eine bestimmte Lehre oder ein Bibel oder sowas ähnliches. Man muss das hier und da irgendwie zusammenholen. Und ich habe einen Versuch zusammen mit der Elke gemacht, das zu tun. Ganz zentral ist die immer zentral stehende Aussage, dass der Mensch selber göttlich sei. Der Mensch soll sich seiner letzten Wahrheit, seiner eigentlichen göttlichen Natur bewusst werden. Das wird fast überall gelernt. Klingt ja sehr nah an diese Aussage der Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Und das sieht sehr interessant aus, spirituell. Hier geht es eben um diese Lichtzentrum, diese Energiezentrum im Körper, die sogenannten Chakras. Nun, der schon gestern erwähnte Mann, Eckhart Tolle, hat auch das betont, die Göttlichkeit des Menschen. Er sagte, Christus ist dein Gottwesen oder dein Selbst. Christus ist dein Wesen, dein eigentliches Wesen. Es ist schon da. Er hat Bücher geschrieben. Das erste Buch, Jetzt, die Kraft der Gegenwart, ist ganz zentral und wird von vielen gelesen. Gestern wurde ja schon angedeutet, dass er bei Oprah Winfrey in ihr Show war und dass dadurch er in Amerika überaus populär wurde. Nun, hier geht es darum, dass durch ganz weiche Aussagen, man kann sich das mal im Internet anhören, ganz weiche, wohltuende Aussagen, das Gefühl oder das Gespür dafür entwickelt werden soll, dass du selber göttlich bist. Das kann man auch in Kursen erlernen. Im Internet steht das, spüre deine Göttlichkeit. An einem Wochenende kann man das mal ausprobieren. Und wenn man das macht, ist man beeindruckt und will weitermachen. Zweites Ziel des neuen Zeitalters hängt ja damit zusammen, dass man selber göttlich ist. Wenn man selber göttlich ist, dann kann es keine Sünde geben. Denn Gott sündigt ja nicht und Gericht schon gar nicht. Ein bekannter Autor, der auch die New Age-Bewegung durch seine Schriften sehr geprägt hat, ist Ken Wilber. In seinem Buch Halbzeit der Revolution schreibt er über den Sündenfall, das Essen vom Baum der Erkenntnis war als solches nicht die Erbsünde. Es bedeutete den Erwerb von Selbstbewusstsein. Sie, Adam und Eva, wurden nicht aus dem Garten Eden vertrieben. Sie wurden erwachsen und verließen ihn freiwillig. Nun, das sehen wir in der Bibel so nicht beschrieben. Das ist einfach eine andere Deutung. Müssen wir auch mal glauben. Und dann sagt er in Klammern, übrigens sollten wir Eva für diese mutige Tat danken, statt sie zu schelten. Ui, welche Deutung. Denn er sagt, durch Eva bekamen die Menschen jetzt Chance, aus der Art Gebärmutter des Paradieses heraus in diese Welt geboren zu werden und nun sich selbst bewusst zu werden, ihre eigene Göttlichkeit. So sagt er weiter, dass es nicht einen echten Sündenfall gegeben hat, sondern höchstens einen theologischen Sündenfall. Und das bedeutet, dass der Mensch die Einheit mit der göttlichen Quelle vergessen hat. Sobald man sich das erinnert, ist man wieder angekommen. Es ist nichts Wesentliches geschehen, man hat nur etwas vergessen. Und so sind die Angebote verschiedener Gurus des New Age ganz schlicht: Jetzt ist die Zeit. Nur ein Punkt, konzentriere dich darauf. Du kannst jetzt hineingehen in dein göttliches Bewusstsein. Es ist jetzt vorhanden und Menschen werden eingeweiht, eingeführt in der Nähe von solchen Gurus und machen die Erfahrung und sind begeistert. Eine ganz bekannte Reihe von Büchern hat ein Geist namens Sananda geschrieben. Die neue Zeit ist jetzt, heißt das Buch. Da heißt es: Befreie dich von den Vorstellungen der Schuld und Nichtschuld. Es gibt nur das eine strahlende Bewusstsein. Auch die sogenannten Bösen sind nichts anderes als unendliches Bewusstsein, als der vollkommene Ausdruck Gottes. Alles ist Gott, alles ist Bewusstsein. Da gibt es keine Fehler. Zum Glück hat Gott noch ein klein bisschen Gewissen in mir übrig gelassen gehabt, dass ich auch, der ich selber in diese Lehren voll verstrickt war, immer noch merkte, noch spürte, ich bin nicht unschuldig, ich bin nicht fehlerlos. Gott sei Dank. Ich weiß noch gut, dass ich, als ich bei den Lamas war, den Lehrmeistern im tibetischen Buddhismus, einmal ein Jude kam. Und der hat eine Frage gehabt nach unserem ersten Anfängerkurs im Buddhismus. Ich war dann gerade frisch Buddhist geworden. Und dann fragte er: Ja, ich muss ja gerade zurück nach Israel und dann muss ich in der Armee und mitkämpfen. Was soll ich da machen? Und der liebe, nette Lama wurde auf einmal ziemlich barsch und antwortete so etwas wie: Ihr stolze Juden. Und dann sagt er eine Aussage, und die steckt mir nicht noch in den Gliedern, ich habe wirklich so ein Schrecken gemacht, und dann sagte er, bezogen auf Hitler, er sagt, Hitler könnte ein Bodhisattva gewesen sein, ein fast Erleuchteter. Und da bekam ich mit dem Schrecken zu tun. Ich dachte, was sagt der? Hitler, ein Buddha. Aber ich war ja schon eingetunt und dachte, wie hat er es gemeint? Danach gedacht, jetzt verstehe ich es. Der meint es so. Die Juden sind so stolz und ihr Stolz steht ihnen im Weg auf ihrem Weg zur Erleuchtung. Nun ist es gut, dass sie alle umkommen. Sie können ja reinkarnieren, kommen zurück als irgendwelchen Holländer. Und dann geht es ihnen besser und können dann erleuchtet werden. Das war dann meine Auslegung. Aber es zeigt einfach diese krasse Art, es gibt nicht an sich Böses in dieser Welt. Nun, es gibt keine Sünde. Es gibt nicht eine Erlösung für die Sünde. Das Kreuz wird umgangen. Und das auch in der Christenheit. Jetzt kommt es näher zu uns. Folgende Aussage ist von einem recht bekannten, vielleicht Theologe könnte man ihn nennen, er hat gesagt, in manchen Köpfen schwirrt noch immer die Idee rum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Dann sagt er doch, was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Erkennen wir, was hier gesagt wird? Dieser Mann meint, Gott ist größer. Manchmal singen wir das auch, ja, Gott ist größer. Aber Gott hat dafür gewählt, den Weg des Kreuzes zu gehen und dadurch unsere Schuld zu vergeben und somit den Ausweg für das anstehende Gericht jetzt schon anzubieten. Und dieser Mann mag hier bekannt sein, ist Anselm Grün, der hat genau diese Sache gesagt. Auch ein bekannter Prediger jetzt aus Amerika, der hier in Düsseldorf einen Judenkongress von Willow Creek gesprochen hat, Rob Bell. Er sagte, hat Gott über 10.000 von Jahren Millionen Menschen erschaffen, die die Ewigkeit in Seelenqualen verbringen werden? Kann Gott so etwas zulassen und weiterhin behaupten, ein Gott der Liebe zu sein? Was für eine Art Gott ist das? Nun, hier merkt man auch, dass diesen Gott, der letztendlich auch vorausgesagt hat, dass es ein Gericht geben wird, umgangen wird. Gott ist nur ein Gott der Liebe. Der wird nicht richten. Der wird schon alles ausbügeln. Und diese Art der Theologie finden wir immer mehr, hat eigentlich wiederum ihr Wurzel in New Age-Denken. Ein weiteres Ziel für das neue Zeitalter ist, dass man, wenn man natürlich selber göttlich ist und keine Sünde hat, nun natürlich den Schöpfer und Erlöser Gott abschaffen kann. Da, wo man noch an einen äußeren Gott glaubt, kann man ihn doch gerade loslassen. Und das ist auch etwas, ja, was ja krass ausgedrückt wird durch Richard Dawkins. Nun, er ist auch kein Esoteriker, aber dennoch, wie er seine Sache verkündigt, ist es wie, wenn er auch wiederum eine spirituelle, atheistische Religion verbreitet. Man sieht auch immer mehr Menschen, die nun als Zeugnis auf ihr Auto ein Fisch mit Darwin drin beschrieben haben. Nun, da bezeugen sie mit, es gibt keinen Schöpfer. Alles ist einfach entstanden. Einfach so, aus lauter Zufall. Und so sind wir alle Produkte des Zufalls und die Entwicklung geht weiter. Wir werden von Menschen zu Göttern, das spirituell gesehen. Natürlich ganz krass und klar, und das ist natürlich etwas, was uns nicht so tangiert, aber da wird es konkret zum Ausdruck gebracht bei den Buddhisten. Der Dalai Lama sagt, da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfergott oder persönlichen Erlöser kennt, warne ich vor Leuten, die sich buddhistisch-christlich nennen. Er sagt hier konkret aus, die Buddhisten haben mit Gott nichts am Hut. Nun, Jesus, und das ist die andere Seite, es gibt keinen Schöpfer, aber auch keinen Erlöser. Und Jesus ist in der Bibel der Erlöser. Und nun sagen die wenigstens ganz direkt, Jesus Christus hat es nie gegeben. Das wird in der Esoterik auch nicht gesagt. Aber er wird komplett anders dargestellt. Er sei ein Musterbeispiel für die letztendliche Bestimmung des Menschen gewesen. Die sogenannte göttliche Selbstverwirklichung. Er ist ein Weisheitslehrer, der sein Wissen in Indien, Tibet und Ägypten bekam. Manche meinen das ganz ernst, kommen auch häufig mit Fragen und sagen, no, das muss er, diese Weisheiten, die er da verkündigt hat, dort ihr gelernt haben. Und dann sage ich immer, ich finde aber in den Lehren Jesu im Neuen Testament überhaupt keine hinduistische und buddhistische Lehren. Überhaupt nichts. Wie kann es sein, dass er das dort gelehrt hat? Er hat das Alte Testament der Bibel zitiert. Er soll die universelle kosmische Christuskraft erlangt haben durch Einweihung in 7 Stufen. Jesus soll gesagt haben, ich lebte, um das Potenzial der Menschen zu zeigen. Was ich getan habe, können alle Menschen tun. Und was ich bin, können alle Menschen sein. Die Christusschaft alle Menschen wird hier angenommen. Wir alle sind Christus. Wir müssen es nur noch entdecken. Diese Sananda ist ein Geist. Das ist eine Frau, genannt Barbara Vödisch. Sie ist ein Kanal. Sie channelt praktisch diesen Geist. Und somit hat sie eben dieses Buch, Die neue Zeit ist jetzt, geschrieben. Darin schreibt sie, hier spricht Sananda, ich war einst der historische Jesus. Hier wird es so klar gesagt, ich bin der Jesus, der damals da lebte und jetzt lebe ich als Geistwesen im Kosmos, um euch auf eine neue christliche Sicht und Sicht des Christus einzustimmen. Ich spreche zu euch, um das Bewusstsein, dass ich bin, Gott, des Christus in euch zu aktivieren. Sehen wir, wie ja, verführerisch das ist. Hier denkt man doch glatt, das Christentum laut Bibel ist etwas alt und jetzt haben wir eine neue Version des Christentums. Christus spricht jetzt neu durch diesen Sananda und sagt, Christus ist jetzt auch in euch zu finden. Nun, so wird der Erlöser Gott, der eigentlich gemeint ist, Jesus Christus, der durch sein Tod am Kreuz starb, um unsere Sünden zu vergeben, völlig anders gedeutet. Es geht nicht mehr um Sünde. Es geht nicht mehr darum, dass man erlöst werden soll. Nein, man ist es ja selbst schon. Ein folgendes Ziel des neuen Zeitalters ist die Schaffung eines neuen Gottesbildes. Denn man spürt vielleicht doch dann und wann, dass man noch nicht ganz göttlich ist. Also braucht man Ersatz. Es braucht dann doch auch wieder was Äußeres, wo man sich damit verbinden kann, wo man sich darauf eintunen kann. Gott sei eine unpersönliche, kosmische, universelle Kraft, die in jedem Menschen und in allen Dingen ist. Das habe ich damals auch geglaubt, als ich noch Buddhist war. Ich war bei meiner letzten Reise, als ich Buddhist war, noch zusammen mit meiner Frau Elke unterwegs. Sie hat das Foto dann gemacht, wie ich an diesem Baum stand. Und das war nicht nur wegen des Fotos, sondern auch, weil ich erwartete, dass die Kraft des Baumes nun auf mich übergehen würde. Diese kosmische Kraft sei in so einem uralten, stabilen Baum viel stärker da als mein wackeliger, ich war damals auch noch ein bisschen dünner wie jetzt, Person. Ich habe das wirklich geglaubt. Und so gibt es immer mehr Menschen, die umarmen Bäume und die sagen, da spüre ich eine Kraft. Und sie spüren wirklich etwas. Glaubt nicht, nur nicht, dass sie nicht spüren. Und sind beeindruckt, dass sie tatsächlich sagen, wow, jetzt ist was da. Und ich bin auf dem richtigen Weg. Das esoterische Verständnis für Kosmos ist, dass die gesamte Schöpfung durchdrungen sei von spirituellen Kräften oder Energien. Es geht um Energie und alles wird durchströmt durch diese Energie. Diese sollen helfen, heilen oder spirituell leiten und sogar dazu beitragen können, unser Bewusstsein zu verändern. Glaubt man zu Anfang noch, dass es irgendwie um irgendwelche neutrale Energien geht, wird es dann am Ende dieser Aussage klar, dass es hier auch um ein Geistwesen geht. Denn nur ein Geistwesen kann wirklich heilen, helfen und sogar das Bewusstsein ändern. Das kann doch keine neutrale spirituelle Kraft. Man könnte sagen, dass Esoteriker die Welt in etwa so einschätzen, es gibt allerhande Wesen wie Götter, Göttinnen, Dämonen, Geister, Engel, Elfen. Das ist die unsichtbare Welt und wir haben offenen Zugang zu dieser Welt. Aber alles wird durchströmt durch diese universelle kosmische Kraft. Und das ist, wofür wir uns öffnen sollen. Die Bibel lehrt das anders. Die Bibel sagt, dass es neben dem Bereich des Kosmos auch den Bereich des Himmels gibt. Den Bereich, wo Gott wohnt und thront. Und diesen Bereich ist zu unterscheiden mit dem Bereich des Kosmos, wo eben diese Geister, Mächte, Dämonen, Kräfte, Engel und so weiter leben. Da muss man unterscheiden. Das heißt, die Esoterik erkennt Gott gar nicht. Wie können sie auch? Sie haben ja von Gott noch nicht wirklich gehört und behaupten in vielen Worten, sie erfahren nun Gott, aber nicht den Gott, der Himmel und Erde und uns Menschen geschaffen hatte. Und das ist etwas, was auch erschüttern kann. Man sagt, boah, ich habe so viel Erfahrung gemacht, aber es war nicht Gott. Nach meiner Bekehrung sagte die Frau, sie hat mit uns gebetet gehabt. Wir hatten in diesem Gebet Jesus Christus aufgenommen. Wunderbar. Zum ersten Mal erfuhren wir nun den wirklichen Gott. Ein Friede und eine Liebe durchströmte uns. Das war keine kosmische Energie, keine Kraft. Das war wirklich eine Gegenwart. Und ich glaube, dass ich mein ganzes Leben noch nicht so normal gefühlt habe als in diesem Moment. dass ich in der Gegenwart Gottes stand. Wunderbar. Dann sagte nachher die Frau zu mir, sie sagte, jetzt musst du ganz von vorne anfangen. Ich dachte, was? Ich bin ein guter Buddhist. Ich habe schon so viele göttliche Erfahrungen gemacht. Ich kann doch jetzt als Christ irgendwie quer einsteigen. Das war jetzt mein erster Gedanke. Und das habe ich dann eine Weile auch ausprobiert. Ich dachte, jetzt bist du dazu erkoren, die Christen ein bisschen aufzulockern. Wir sind dann später in eine Gemeinde gekommen. Und in diese Gemeinde, nun, da nahmen die wahr, dass der Prediger, der atmete nicht so gut. Und dabei waren wir Atemtherapeuten, ja. Wir wussten, wie man kosmisch atmen konnte. Also saßen wir vorne und haben tief durchgeatmet, um ihm mal vorzumachen, wie man tief atmet und man noch tiefer predigen kann. Er hat sich nicht darauf eingelassen. Dann dachten wir, weißt du was, wir organisieren einen Kurs. Wir haben einen Zettel gedruckt mit einem Buddha drauf, Meditation darunter. Und dann haben wir das in der Gemeinde verteilt. Wir dachten, die Leute, die Christen müssen ein bisschen aufgemischt werden, ein bisschen zur Ruhe gebracht. Sind alle so gestresst. Nun kamen wir da mit unserem Zettel an, haben uns eine Frau gegeben und die Frau nahm den Zettel, schaute sich den Buddha an und sagt, nein, da gehe ich nicht hin. Wir waren entsetzt. Wir dachten, wir können ja die Gemeinde aufhelfen. Aber mussten dann zu unserem Schrecken feststellen, es klebte noch vieles an Altem an uns. Und das mussten wir loswerden. Nun, das war ein Schrecken, aber es war sehr heilsam. Es stimmte, was diese Frau gesagt hatte. Ich musste ganz von vorne anfangen, als kleines Babylein Gottes. Nun, das ist ja natürlich für viele, die in der Esoterik stecken, etwas Unmögliches. Denn sie haben schon so viele Erfahrungen gemacht. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 1, auch ihr Christen, noch bevor ihr Christen wurdet, lebten nach der Art dieser Welt. Das griechische Wort Kosmos steckt dahinter. Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werke ist. Zwischen Himmel und Erde gibt es also diesen Geist, der dort herrscht. Das lehrt die Bibel. Gott im Himmel, den Geist in der Luft dazwischen und ein Heer des Himmels unter ihm. Worunter, und so formuliert es auch die Bibel, und lasst uns differenzieren, wenn wir mal mit Menschen sprechen, die solche Erfahrungen machen, sind nicht nur alles Dämonen genannt, es sind auch Kräfte oder laut Energien beschrieben. Aber sie dienen allen den gleichen Geist und Zweck, nämlich den Menschen von Gott, den Schöpfer, fernzuhalten. Eine bekannte Autorin, die die Lehre des New Age praktisch in ihr Buch Die sanfte Verschwörung begründete, sagte, bei den großen, erdbebenartigen, unwiderruflichen Umschwung, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um ein politisches noch um ein religiöses oder philosophisches System. Es handelt sich um einen neuen Geist. Hier macht sie die Sache klar. Ein neuer Geist wirkt also hinter dieser ganzen Bewegung. Könnte das diesen Geist, der in der Luft herrscht, sein? Dann sagt sie, wie diesen Geist weiterwirkt. Eine aufsehenerregende neue Sicht der Welt nimmt ihren Anfang. Die bahnbrechende Erkenntnisse der Wissenschaft und Einsichten ältesten menschlichen Gedankengutes umfasst. Vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt, aber was meint sie? Sie meint nun, dass eben Wissenschaft und Spiritualität oder okkulte Methoden nun zusammengeführt werden. Das heißt, diesen Geist bedient sich ganz gerne der Wissenschaft, aber immer im Zusammenhang mit alten, wirksamen, okkulten Methoden. Wir sehen, dass immer mehr Wissenschaft damit beschäftigt ist, nun zum Beispiel zu beweisen, dass es unsichtbare Kräfte oder Energien gibt. Geo-Magazin hat es schon in 1998 so zum Ausdruck gebracht: Wer erklärt uns die Welt? Ist es noch Einstein als Vertreter der modernen Wissenschaft? Oder zum Beispiel der Dalai Lama als einer der Vertreter der fernöstlichen Mystik? Das Pendulum scheint immer mehr in Richtung des Dalai Lama zu gehen. Und das zeigen auch Forschungen, nur ganz kurz zurückzugehen, auf das wir gestern über Meditation gehört haben. Da gibt es nun wissenschaftliche Untersuchungen, die beweisen, dass tiefe Meditation wirksam ist. Diese sogenannte Meditationsforschung hat man herausgestellt, dass wenn Menschen in eine tiefe Trance stecken, so eine Art Gammawelle im Gehirn einsetzt. Und unter den Einfluss dieser Gammawelle würde das Gehirn sich regenerieren. Das ist nun festgestellt, durch Wissenschaftler gemessen. Als dieses bekannt gegeben wurde, war auch der Dalai Lama gegenwärtig mit einem wissenschaftsausübenden Mönch, ein Franzose. Und das wurde bekannt gegeben auf einem großen Kongress. Und da standen die Mönche und haben einen kleinen Freudendanz ausgeübt. Sie wussten, das ist der nächste Zugang. Die Welt wird sich öffnen für Meditation und so sich immer mehr in Richtung Buddhismus ausrichten. Wissenschaft und Spiritualität. Auch da ist auf der Ebene der Computertechnologie immer mehr in Entwicklung. Hier ein Amerikaner, Ray, nun ist es ein deutscher Name, Kurzweil, ich weiß nicht, wie Amerikaner das aussprechen würden. Der ist 64 Jahre alt. Der wurde nun erwähnt, er behauptet, dass 2029 der Computer von der Intelligenz und von der Simulation der Gefühle her nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden sind. Das zeigt er voraus. Und dann sagt er in 2045, das ist das Jahr der Singularität, in dem Mensch und Computer zu einer Einheit verschmelzen. Nur noch 33 Jahre. Er meint, mit seinen 64 kann er das schaffen und dann kann er ewig leben als Computer oder wie auch immer. Bis dahin behält er sich gesund und schluckt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel in großer Menge, sodass er gesund bleibt. Nun, dieser Mann hat einen riesen Einfluss. How to create a mind. Das ist, wo er mit beschäftigt ist. Und er ist jetzt bei Google in der oberen Etage, um ja jetzt einfach in dieses Suchprogramm jetzt aktiv zu werden und eigentlich sein Wissen, man könnte sagen, weiterzugeben. Das wurde auch in einem deutschen Zeitungsartikel so abgedruckt: Googles Gott. Nun, hier kommt auch wiederum Wissenschaft und Spiritualität in extremen Maßen zusammen. Diese sanfte Verschwörung, so sagte Marilyn Ferguson, soll weitergegeben werden wie eine Transformation, die Ausdruck verliehen wird durch Bücher, Vorträge, Schullehrpläne, Gesetze und mittels Medien. Transformation ist ganz, ganz zentral. Übrigens auch wiederum in der Christenheit ein populäres Wort inzwischen. Und es ist ganz heikel, weil man tendiert dahin, auch wiederum esoterische Konzepte zu übernehmen. Nun, hier eine sogenannte Matrix-Transformation ist eine Bewusstseinstechnologie. Verblüffend einfach und umwerfend, buchstäblich. So wurde es hier auf einer Internetseite gezeigt. Und es heißt bei dieser Matrix-Transformation, dass Bewusstsein eben Realität erschafft. Wir sind ja göttlich und können somit die Realität umgestalten. Das ist nächstes Ziel des New Age, ein Paradies auf Erden. Ein Friedenszeitalter natürlich. Nun, wenn wir Bewusstsein haben, was Realität erschafft, dann werden wir diese Welt auch wirklich umgestalten können. Das ist uns in die Wiege gelegt, so die New Age-Bewegung. Ich habe in den letzten Tagen mal ein bisschen rumgestöbert, auch im Internet, eine Frau, die voll in der Esoterik steckte und auch frisch zum Glauben gekommen ist, hat mir noch einen Tipp gegeben auf diesen Mann, ein Engländer, David Icke. Er wird ein Verschwörungsuntersucher genannt. Und es ist unglaublich, was von dem ausgeht. Unglaublich. Der Mann hält einen Vortrag, also jetzt bin ich noch nicht mal eine Stunde dran. Und die meisten von euch sind schon müde. Nee? Na ja, gut dann. Aber 2,5 Stunden an ein Stück hält er einen Vortrag, genau in den Stil, wie ich es jetzt hier auch mache. 2,5 Stunden. Dann findet eine Stunde Pause statt und dann gehen die nächsten 2,5 Stunden weiter. Und der rollt praktisch die ganze Entwicklung der Menschheit, auch nicht der Menschheit, sondern der heutigen Politik auf und zeigt, wie die Wirkungen hinter den Kulissen eigentlich aussehen. Ein paar Mächtigen beherrschen die ganze Welt. Und das wird immer extremer, sagt er. Er hat diese Verschwörung hinter, man könnte sagen, den Führenden dieser Welt aufgedeckt und zeigt das mit Folien und mit vielen Worten ganz klar auf. Und seine Aussagen sind durchaus ernst zu nehmen. Er macht Wahrnehmungen, wo man sagt, ja, ist nicht daneben, könne so sein. Aber sein Ausweg ist ein komplett anderes als eben die durch das Kreuz, den Zugang zu Gott. Er sagt, wir können den Schlüssel des Gefängnisses umdrehen und in die Freiheit hinausgehen. Diese Welt ist nur eine Reflexion von dem, was in unserem Kopf vorgeht. Und da ist genau eben diese Lehre. Und deswegen sind da in diesem Saal, nicht nur wie hier, ein paar hundert oder noch nicht mal, zusammen. Der ist in Wembley Stadion, 12.000 Menschen, voll. Da wird kein Konzert vorweg abgegeben oder keine Musik. Da wird angekündigt, David Icke, yeah, jeder applaudiert, 12.000 Menschen. Und dann sind sie gefasst, erste 2,5 Stunden, Pause, weiter, sie hören. Was eine Kraft geht davon aus. Wir müssen das nicht unterschätzen. Der Mann übrigens ist ein Fußballer in England gewesen, bekam dann eine Krankheit, ist dann auf eine Suche gegangen und hat dann eine Geisteinweihung bekommen in Peru. Und wurde während dieser Einweihung da bei den alten Ingas, an diese alten Kultstätten, so von Energie erfüllt, dass es schier nicht aushalten konnte. Und von da an fing diesen Dienst an, wo er, man könnte sagen, wie ein Verkündiger evangelisiert. Aber was ist das Ziel? Es muss sich ändern, wenn wir nur den Switch in unserem Kopf umlegen. Wenn wir durch ein Schlüsselloch hindurchgehen und den Punkt finden, wo wir im Gottbewusstsein hineingehen. Und dann werden wir alle miteinander eine ganz neue Weltordnung leben können. Übrigens, das ist ein Thema, eine sogenannte Technokratie ist etwas, was in der Politik schon besprochen wird. Die Währung wird kein Geld mehr sein, das geht ja sowieso alles zu Ende. Die Währung wird Energie sein. Dann geht es zunächst mal auch um Energie für Elektrizität und so weiter, aber es wird auch ganz leicht spirituell gedeutet werden können. Ein letztes Ziel des neuen Zeitalters, die Schaffung einer Weltreligion und natürlich einer Weltregierung. Esoterik soll aus leeren, zeitlosen Weisheiten bestehen, die das gemeinsame Fundament aller Weltreligionen sein sollen. Wir müssen so sehen, dass wir nun nicht mehr so sehr unterscheiden müssen und sehen müssen, wie wir die unterschiedlichen Religionen zusammenfügen können. ob es um Christus- oder Buddha-Bewusstsein geht, ist doch letztlich egal. Immer mehr Menschen glauben das. Und das ist auch in der Meditation oder in der Mystik, ob es buddhistische, hinduistische oder andersartige Mystik ist, ist letztendlich egal. Man macht ähnliche Erfahrungen. Übrigens, so auch den Anselm Grün, der sagt, wir brauchen Jesus daher nicht immer nur abzugrenzen gegenüber anderen Religionsgründen. Er verkörpert auch die Weisheit Buddhas. Nun, was er hier sagt, ist pur New Age. Ich sage an dieser Stelle, dieser Mann hat vom Christentum nichts verstanden und vom Buddhismus. Denn wenigstens, sagt der Dalai Lama, wir erkennen keinen Schöpfergott an, wir haben eine andere Richtung. Aber er scheint alles zusammenfügen zu wollen und das ist eben typisch Esoterik. Oder auch im Hinduismus, so fanden wir folgendes Bild auch im Internet, eben Jesus und Krishna schwebend durch die Welten Hand in Hand, das zeigt eben, wie man zusammengehen kann. Yoga wird allgemein als eine Möglichkeit gesehen, Christentum, Hinduismus und Buddhismus zu vermischen. Und das ganz deutlich. Da gibt es auch viele solche, die eine Mission haben, wie eben dieser indische Guru Yogananda. Der sagte, ich bin nach Amerika gesandt, damit ich die Lehre Christi richtig deute. Und dadurch beweise, dass sie, die Lehre Christi, mit der von Krishna in Indien verbreitete Yoga-Lehre übereinstimmt. Das ist seine Mission. Und diese Leute haben einen enormen Erfolg. Wir wollen heute Abend noch einmal kurz zeigen, wie auch Yoga jetzt einen Einfluss auch sogar in den Gemeinden hat. Gestern Abend haben wir auch schon einiges dazu gehört. Ein anderer Meister, das ist dieser Meister von Yogananda, Meister Babaji, sagte, Kriya-Yoga, die wissenschaftliche Technik der Gottesverwirklichung, wird sich schließlich über die ganze Erde verbreiten. Und Yoga, so ein Prospekt für Kundalini-Yoga in der Lehrerausbildung, spielt eine wichtige Rolle beim Übergang zum Wassermann-Zeitalter. Konkret, Yoga als Mittel einzuführen in dem Sinn und Zweck des New Age. Und ich habe schon gesagt, das Wort New Age ist out. Allgemein spricht man schon von Esoterik, aber die unterschiedlichen Lehren sind zum Teil so unterschiedlich, wenn man einen Mann wie David Icke hört, scheint er nichts mit Esoterik zu tun zu haben. Hat eine ganz klare, auch politische Botschaft. Aber das Ziel, diese neue Weltordnung, ist durch und durch esoterisch. So finden wir die unterschiedlichsten Ansätze und es wird noch dazu kommen, wie es auch Melvin Ferguson prophezeite, dass ein Geist all diese Bewegungen zusammenführen wird. Manchmal verstehen wir es nicht ganz. Wenn nun da tatsächlich eventuell der Satan dahinter stecken könnte, dass es diesen Geist, der in der Luft herrscht, ist, der hier jetzt Zugang sucht. Wie kann es dann sein, dass manche Verkündiger gegen andere Entwicklungen des Satans verkündigen? Und das ist irgendwie wiederum ein Geheimnis. Das Geheimnis, diese Kraft, liegt vielleicht auch da drin, und das hat ein Theologe namens Helmut Thielicke einmal konkret so gesagt. Der Satan hat sowohl grobe Aspekte als ganz subtile. Ein Beispiel. Damals, als diese Türme des Welt-Trade-Center runtergingen, da rief alle Welt, das ist satanisch, Terrorismus. Und alle waren sich einig, das ist vom Satan. Nun, das war ein grober Aspekt, diesen Terrorismus. In dieser Welt gibt es auch einen ganz lieben Aspekt. Der Dalai Lama, er lächelt und er lädt Menschen ein. Probier es doch mit der Meditation. Bleibt einfach Christen und geht zu euren Kirchen, aber meditiert ein bisschen, es wird euch gut tun. Und er ist so lieb, dass vielen sagen, wenn die Christen so wären wie der Dalai Lama, dann würde ich auch Christ werden. Das ist, was heute von solchen Menschen gesagt wird. Das ist der subtile Aspekt des Satans. Wenn der Grobe ablenkt, kann der Subtile hovieren. Und so bringt, man könnte sagen, auch der Satan seine Sache zum Ziele. Steiner Rast und Fridtjof Capra, Steiner Rast ist ein Benediktinerpater, und Fridtjof Capra, der ja auch vieles Esoterisches geschrieben hat, schreiben in dem Buch Wendezeit im Christentum. Inzwischen geht es nicht mehr, das schrieben sie schon in 1990, geht nicht mehr um eine Manifestation einer Bewegung, New Age, wohl aber darum, dass die angestrebten Ziele beibehalten werden müssen. Das heißt, die Ziele, die ich jetzt gerade erwähnt habe, diese 6 Ziele, sie sollten die Grundausrichtung für dieses angebrochene neue Zeitalter bestimmen. Das heißt, man muss es nicht New Age nennen, noch nicht mal Esoterik. Man kann es ganz anders nennen. Die Ziele haben sich schon in der ganzen Gesellschaft, könnte sagen, eingegraben. Sie werden heute gelebt. Und wir reden nicht mehr von einer Strömung, die da alternativ ist, ein paar Hippies, die da so alternativ lebten, damals war ich auch eine von ihnen. Nein, jetzt geht man zum Arzt und es werden alternative Heilverfahren verschrieben, die auch wiederum in eine Kraft führen, die von Gott wegführt. Man geht zu ganz normalen Veranstaltungen und da läuft Esoterik. Die Bibel lehrt, uns ist wohl bewusst, was er, der Satan, im Sinn hat. Ist das so? Ist uns das bewusst? Es soll uns bewusst sein. Die Pläne sollen klar sein und es ist wichtig, dass wir erkennen, wie diese Pläne eigentlich fortgehen. Und ich habe versucht, das so aufzudecken. Nochmals, von Anfang an war es ja so, dass eben diese Dinge wie keineswegs werdet ihr sterben, eure Augen werden aufgetan werden. Wie hoch können wir das heute schreiben? Ihr werdet sein wie Gott. Das wird überall gelegt, durch diesen Relativismus, Gutes und Böses erkennen. Nun, das ist, was heute lebt. Zu Ende der Endzeit noch können wir es feststellen und wenn wir es wissen, auch dagegenhalten. Wenn nicht, dann schwimmen wir mit diesem Strom mit. Paulus zitierte auch diesen Anfang in 2. Korinther 11, Vers 3 und sprach damit Christen an und sagte, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Paulus zitierte für die Gemeinde, was am Anfang da war, und sagt, das ist heute in der Endzeit damals schon aktuell. Um wie viel mehr ist das, was ihr hier schreibt, für uns aktuell? Wie die Schlange eben Eva verführt mit ihrer List, so werden unsere Gedanken abgewendet. Und häufig sind wir so zerstreut und erkennen nicht die schlichte, einfache Beziehung, die Jesus Christus uns anbietet. Diese einfache Beziehung, wo wir Tag für Tag drin stehen können und sollen. Nicht im Schauen, sondern im Glauben. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. O lieber himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du in deinem Worte alle diese Bewegungen, diese Zeit und diese Welt schon vorausgesagt hast. Und dass wir so viele klare Worte hier erkennen dürfen und uns auch mitnehmen lassen dürfen in diese Klarheit deines Wortes. Ich freue mich darüber. Und ich bitte dich darum, dass du, oh Gott, und die Augen unseres Herzens öffnest, zu erkennen, die Hoffnung, die wir in dir haben, die Herrlichkeit, die auf uns wartet, dass wir darin gefestigt werden. Und ich danke dafür, dass wir heute einen Einblick bekommen konnten in dein Werk. Und ich bitte auch für all die, die vielleicht sich selbst erkannt haben, noch erkannt haben, dass sie schon viel mehr auf die andere Seite dieser Bewegung dieser Welt, dieser Bewegung unter den Geist dieser Welt stehen, dass du ihnen das aufdeckst. Ich bete auch für sie. Herr Jesus, in deinem Namen, lass es ganz bewusst werden. Und Herr, wenn du willst, kannst du, Herr, ihnen das so klar machen, dass sie wirklich freudig kommen und sagen, ich möchte davon frei werden. Und ich bitte dich darum, dass du dann diesen Menschen konkret jetzt ansprichst. Mache sie frei. Lass sie ihnen ihre Bindungen sehen und bekennen, dass sie zu dir kommen. Und ich bitte dich auch darum, dass du dann auch eine wahre Befreiung in der einfachen Beziehung zu dir, die bei Jesus Christus, schenkst. Ich danke dir für deine Gegenwart. Amen.